Liebe Gemeinde, ich lese die Verse, die der heutigen Predigt zugrunde liegen. Sie kommen aus Römer 12, das sind die Verse 1 und 2 nach der neuen Genfer Übersetzung. Da schreibt Paulus: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Was ist der richtige Gottesdienst? Wie sieht er aus? Was muss er beinhalten? Müssen Lieder gesungen werden, die uns ansprechen, Lieder, die unseren Glauben ausdrücken und wichtige Inhalte in Erinnerung rufen? Oder doch lieber solche Lieder, die uns voll Staunen in Gottes Gegenwart führen? Braucht es so eine richtige Schwarzbrotpredigt mit Lehre, in der Glaube erklärt wird? Oder lieber eine, bei der ich nachher ganz genau weiß, was ich zu tun und zu lassen habe? Die Frage nach dem richtigen Gottesdienst, dem richtigen Glauben, auch der richtigen Kirche begleitet das Christentum seit seinen Anfängen bis heute. Paulus schreibt vom wahren Gottesdienst, aber er setzt hier ganz andere Maßstäbe an, als wir es unter Christen heute möglicherweise tun würden. Ich möchte gerne mit euch über diesen Text nachdenken, der nicht ganz einfach ist, nicht nur, weil er aus langen verschachtelten Sätzen besteht. Die Verse haben Menschen in allen Kirchen und zu allen Zeiten sehr herausgefordert. Und lebendig wird so ein Text, wenn man darüber redet, ins Gespräch kommt, diskutiert. Und darum habe ich jetzt auch zwei Gesprächspartner dazu gebeten, die wir ja vorhin schon bereits vorgestellt haben. Es sind Ella Jo Baker und Jakob Huter. Schön, dass ihr da seid. Im Alltag mein Leben wie ein Gottesdienstleben. Alle Tage überhaupt so ähnlich, dass man von einem Alltag sprechen kann. Für unsere Tage heute und die von Ella Jo Baker im 20. und Jakob Huter im 16. Jahrhundert gilt das ganz sicher nicht. Wie spricht Paulus zu uns in so verschiedenen Kontexten? Ladies first, liebe Ella, mich würde interessieren, wie dieses Pauluswort auf dich wirkt.
Also ich finde das Wort des Paulus sehr herausfordernd, denn er stellt das Gewohnte vollkommen um. Es geht um Gottesdienst. Gottesdienst war eigentlich von Anfang an Teil meines Lebens. Schon als Kind bin ich in die Baptistengemeinde mitgenommen worden. Gottesdienste waren da voller Musik. Die Predigten berührten mich, zogen mich in ihren Bann. Was habe ich nicht alles für begeisterte Prediger gehört? Spirituelle Höhepunkte. Gottesdienst, das war für mich eine Auszeit vom Alltag. Wir waren alle festlich gekleidet, eine singende, betende, feiernde Gemeinde. Aber davon spricht Paulus hier gar nicht, sondern von unserem Alltag als Gottesdienst. Verrückt. Gebt euer Leben hin als Opfer, an dem Gott seine helle Freude hat. Das sagt der Apostel, ist Gottesdienst. Gottesdienst, wie er ihn sich vorstellt, mitten im Alltag der Welt. Mitten im Alltag der Welt wird durch uns Gottesdienst gehalten. Unser Alltag, liebe Brüder, liebe Schwestern, ist Gottesdienst. Er ist geheiligt, wie profan er auch immer sein mag. Euer Alltag ist geheiligt. An den Arbeitsplätzen, Gottesdienst in den Schulen, im Studium, in den Ehen, in den Familien, inmitten des Kampfes für die Bürgerrechte und gegen die Diskriminierung wegen Hautfarbe, Herkunft und Geschlecht. Das musste ich erst lernen.
Alltag war für uns, nicht in dieser Welt leben zu können. Denn die Welt um uns herum duldete uns nicht. Man verfolgte uns gnadenlos. Alltag, das hieß entweder unser Leben und unsere geistige Identität zu verschleiern oder uns konsequent von der Welt abzusondern. Ein wirklicher Alltag, in dem wir unseren Berufen nachgehen und in dem wir ein geregeltes Leben führen konnten, das war eigentlich nur in Mähren im heutigen Tschechien möglich. Zumal für uns Hutterer, denn wir hatten dieses besondere Ideal, nämlich die vollkommene christliche Gemeinschaft zu leben. Gütergemeinschaft bedeutete Herausforderung und Chance. Das haben wir immer wieder durchlebt. Nächstenliebe und gegenseitiges Vertrauen, keine Falschheit, kein Egoismus, Ehrlichkeit im Umgang miteinander, keine Überheblichkeit und kein Denken an den eigenen Vorteil. Wenn wir es schaffen, nur annähernd so zu leben, dann beginnt das Reich Gottes schon hier auf Erden, wenn wir christliche Gemeinschaft wirklich ernst nehmen. Daraus erwuchs für uns auch eine besondere Form der Gelassenheit. Denn wir brachten unseren eigenen Willen in die Gemeinschaft ein und wurden von dieser getragen. Das brachte uns nach vorne. Was haben wir im 16. Jahrhundert in Mähren nicht geschaffen? Innovation, Schaffenskraft. Wir haben viel aufgebaut. Wir erlebten eine Einigkeit und einen Frieden, der uns immer mehr klar machte, wie Gott eigentlich will, dass wir leben sollen als Christen. Und wir haben erlebt, wie Gott uns führt und leitet. Er hat, so habe ich das einmal in einem Brief formuliert, unsere Gemeinschaft beieinander gehalten, wie eine starke Mauer und ein Schloss.
Und heute? Alltag ist, das Wort ist heute für uns oft negativ besetzt. Es steht immer für die gleiche Routine, graublass, hektisch, gehetzt. Und wenn überhaupt, dann geht man noch am Sonntag in die Kirche, nimmt vielleicht kleine Angebote so in der Woche im Gemeindeleben wahr, aber mehr ist da einfach nicht drin. Zu viel Zeit nehmen bei uns Arbeit, Familie, der Alltag in Anspruch. Dass Gott auch in den kleinen Dingen des Lebens gegenwärtig ist, dass er im Alltag verherrlicht wird, das sind schöne Gedanken, die aber oft in der Theorie stecken bleiben. Da hilft es schon, wenn wir zwischendurch diesen Alltagsgottesdienst unterbrechen und dann sonntags hier unseren Gemeindegottesdienst feiern. Events, die Kraft geben, die uns ermutigen. Wir kommen zusammen, feiern die Gemeinschaft. Aber Gemeinschaft kann ja auch ganz anders erlebt werden. Sie kann einengen, erdrücken, manchmal sogar diskriminieren. Ella, davon kannst du einiges erzählen.
Ja, meine Großeltern haben mir Geschichten erzählt aus ihrer Zeit, als sie Sklaven waren. Die Ungerechtigkeiten und Grausamkeiten haben mir faktisch den Atem genommen. Aber sie haben mich auch sensibel werden lassen für die Folgen von sozialer und rassistischer Diskriminierung. Ich wollte mein Potenzial ausschöpfen. Als schwarze Frau aus dem Süden bin ich nach New York gegangen, in die sozialen Brennpunkte, und habe mich dort eingesetzt gegen Rassendiskriminierung, habe Initiativen und Organisationen gegründet und ich musste doch jede Arbeit annehmen, um zu überleben. Und das ist Gottesdienst? Auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Demonstration, darf ich sagen, ich gehe jetzt zum Gottesdienst? Mein Leben ist ein heiliges, lebendiges und Gott wohlgefälliges Opfer. Hier diene ich meiner Berufung, die ja nicht umsonst Beruf heißt.
Opfer, wie lapidar wirkt das Wort und wie flockig leicht kommt es über die Lippen. Wir waren tatsächlich Opfer. Unsere Leiber als Opfer hinzugeben, das bedeutete Tod.
Nein, so meine ich das nicht. Dieses Opferdenken in der Bibel, das kann ich auch nicht gut hören. Opfer waren wir schon genug. Als schwarze Menschen, als Frauen, als Arme. Sein Leben zu opfern, das hört sich so nach Verzicht an oder auch nach dem Rhythmus der Macht und der Rhetorik der Macht. Aber hier bedeutet, sich zu opfern, sein Leben als Opfer zu geben, nicht Aufopferung, sondern Hingabe. Hingabe an den Gott, der es gut mit mir meint. Ich gebe mein Leben als Opfer, ich gebe meine Souveränität ab, weil ich mich ganz in den Dienst Gottes stelle. Und das geht nur, weil wir seine Barmherzigkeit erlebt haben. Daran erinnert Paulus zu Beginn. Aus der Erfahrung des barmherzigen Gottes folgt mein Leben als Gottesdienst im Alltag der Welt.
Ja, da kann ich mitgehen, wenn du Opfer nicht nur als Aufopferung, sondern auch als Hingabe an Gott siehst. Doch nehmen wir mal den Extremfall, wenn Opfer bedeutet, sich tatsächlich auf Verfolgung und Tod für den Glauben vorzubereiten. Sind wir bereit dazu? Hier wird doch die Opferfrage auf einmal ganz existenziell. Und wenn sie das wird, wird sie unser Denken und unsere Beziehung zu Gott in noch einmal viel stärkerer Weise prägen. Es ist doch ein ganz anderes Leben als Christ, wenn wir schon im Leben uns darauf einrichten, für unseren Glauben sterben zu müssen. Und wisst ihr, was wir erlebt haben? Zwei Dinge. Erstens, trotz Verfolgung, trotz Leid und Tod wuchs unsere Bewegung. Und zweitens, wir haben ein Gottvertrauen entwickelt, das wir in jenen Zeiten unserer Geschichte, als es uns gut ging, gar nicht mehr hatten. In der Zeit der Verfolgung galt, wir mussten unser Vertrauen auf Gott setzen. Wir schrien zu Gott und übten uns in Geduld. Und wir wurden im Herzen getröstet.
Auch in unserer Zeit, heute werden Menschen zu Opfern gemacht, weil sie anders denken, anders handeln, als die Mehrheitsgesellschaft es erwartet oder vorschreibt. Oder sie kommen woanders her, sehen anders aus, sprechen eine andere Sprache. Und dann gibt es die, die aufrütteln, aufschrecken, aufwiegeln, na manchmal auch mit Mitteln, die durch den Zweck dann nicht mehr zu heiligen sind. Wo sind die Grenzen des Andersdenkens? Ich finde den zweiten Vers in unserem Römerbriefabschnitt fast noch herausfordernder als den ersten. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Schwimmt nicht mit dem Strom, sondern macht euch von diesen Strukturen dieser Zeit frei. Denkt nach. Denkt neu. Denkt anders. Nonkonform leben. Aber bis zu welchem Punkt? Da frage ich euch, ihr seid ja nun wirklich mit euren Überzeugungen gegen den Strom geschwommen.
Ja, unser Nonkonformismus brach radikal mit den Strukturen in der Gesellschaft. Taufe, Gewaltfreiheit, kein Griff zu den Waffen, Eidesverweigerung, die Trennung der christlichen Gemeinde von den Einflüssen des Staates. Mit unseren Ideen testeten wir die Grenzen der Gesellschaft. Ja, wir versuchten sie auszudehnen. Für uns damals war das natürlich eine besondere Situation. Und Nonkonformismus muss nicht immer so radikal ausfallen. Aber eine Frage müssen wir uns immer wieder stellen. Was bedeutet nonkonformes Leben für uns heute? Wo sind für uns die Grenzen, dem Zeitgeist zu folgen? Wir müssen da ja auch nicht immer alle einer Meinung sein. Aber wir müssen ins Gespräch darüber kommen. Alleine dies hält uns schon geistlich lebendig. Dieses Gespräch miteinander über unseren Glauben und unser Leben ist für uns als Gemeinschaft so immens wichtig.
Ich hörte Martin Luther King in einer Predigt über diesen Vers sagen, dass Christen Nonkonformisten werden sollen. Viel zu lange haben Christen und Christinnen sich an den Common Sense, den Zeitgeist angepasst, die herrschende Moral und die gesellschaftlichen Gegebenheiten einfach hingenommen. Sie sind mit der Masse geschwommen, haben die Meinung der Mehrheitsgesellschaft geteilt. Das war und ist bequem. Es ist viel schwerer, eine unpopuläre Meinung zu vertreten. Wie anstrengend ist es, eine Minderheit zu sein und sich wacker Haltungen und zu Einstellungen zu bekennen, die anecken.
Zeitgeist, nonkonform leben, das sind alles komplett aktuelle Fragen. Waffenlieferung in die Ukraine, Friedensverhandlungen mit Russland, ja oder nein? Bei berechtigter Kritik an Israel, wo verläuft die Grenze zum Antisemitismus, die wir auf keinen Fall überschreiten dürfen? Und beziehen wir klar Stellung gegen Antisemitismus und die Gewalt gegen Jüdinnen und Juden? Mehr Flüchtlinge aufnehmen oder den Zuzug massiv begrenzen und mehr Menschen ausweisen? Das Klima oder die Wirtschaft? Was hat Priorität? Die Gesellschaft scheint sich in solchen und anderen Fragen zu polarisieren. Und die Kirchen sind nicht frei davon, im Gegenteil. Es ist so wichtig, eine Diskussionskultur zu fördern, die unterschiedliche Meinungen zulässt, dass wir offen und ehrlich miteinander reden, den anderen nicht verurteilen, der anderen interessiert zuhören.
Ja, da haben wir es doch. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, aber wer mich kennt, der weiß, ich war immer ein Freund klarer Worte. Das ist für mich auch ein Stück Nonkonformismus. Und ist es nicht gerade unsere Verantwortung als ehemals verfolgte Minderheit, dort die Stimme zu erheben, wo wir merken, dass Menschen diffamiert, stigmatisiert oder sogar kriminalisiert werden? Nur weil sie etwas sagen, was gesellschaftlich gerade nicht opportun ist? Wie leicht das geht, haben wir ja in der jüngsten Vergangenheit gesehen, in der Corona-Zeit oder jetzt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg.
Die christliche Kirche hat mehrheitlich die Sklaverei geduldet oder sogar gut geheißen. Sie hat sich nicht gegen die Rassentrennung gewandt. Anstatt die Wächterin der Gesellschaft zu sein, hat sie sich hinter ihren bunten Fenstern es gemütlich gemacht. King rief dagegen auf, werdet Nonkonformisten. Und ich zitiere ihn, die Hoffnung auf eine sichere und lebenswerte Welt ruht auf disziplinierten Nonkonformisten, die für Gerechtigkeit, Frieden und Brüderlichkeit eintreten. Die Wegbahner der menschlichen, akademischen, wissenschaftlichen und religiösen Freiheit sind immer Nonkonformisten gewesen. Wo es um den Fortschritt der Menschheit geht, muss man den Nonkonformisten vertrauen.
Wir als Täufer haben im 16. Jahrhundert den Finger immer wieder in die Wunde gelegt. Gewissensfreiheit, Tolerierung Andersgläubiger, auch anders leben können. Dafür haben wir mit dem Tode bezahlt. Im Nachhinein war es nicht vergebens. Nur 100 Jahre später kamen andere, die unsere Ideen aufgriffen. Da war die Gesellschaft bereits im Wandel und auf einmal wurden unsere alten Positionen sagbar. Unsere Forderungen wurden gesellschaftlich relevant. Auf einmal konnte ein Staat es dulden, dass Untertanen gewaltfrei leben und keine Eide leisten wollten.
Ich habe meine Rollenvorstellungen und Erwartungen an meine Person immer wieder gebrochen. Ich habe die beste Bildung gesucht und mich weiterentwickelt. Männer haben oft mein Organisationstalent erkannt, aber ich konnte nie ein öffentliches Leitungsamt übernehmen, da ich ja eine Frau und keine Geistliche war. Die charismatischen Führergestalten, alle voran Martin Luther King, waren durchweg Männer. Aber ich habe etwas erkannt. Engagement an der Basis hat eine große Kraft. Und deshalb habe ich Grazwurzelbewegungen gegründet. In Gruppen, in der Beteiligung aller, in der Achtsamkeit, das Potenzial von jeder und jeder zu entdecken. Das war für mich etwas ganz Wunderbares. Ich wollte nie im Rampenlicht stehen. Und eine hierarchische Führerschaft war mir zuwider. Für mich liegt der Schlüssel zum Erfolg in der Bevollmächtigung der Einzelnen, in den Gemeinden, vor Ort, im Alltag, in der konkreten Situation. Damit fing ich an und hörte auch nicht mehr auf und Rückschläge haben mich nicht gestoppt. Werdet Nonkonformisten, widersteht, sagt Nein zur Ungerechtigkeit und Gewalt.
Dein leidenschaftlicher Aufruf, liebe Ella, zum Widerstand gegen unterdrückende, diskriminierende und ausbeuterische Systeme. Wenn ich mir die Lage in der Welt heute anschaue, ist das wieder sehr, sehr aktuell. Wenn wir es damit ernst nehmen, dass wir Christus folgen, haben wir auch gar keine andere Möglichkeit. In unseren Versen der Bibel geht es nicht um Stillstand. Verwandlung ist das Thema. Kein "Ich will so bleiben, wie ich bin". Christus auf der Spur zu bleiben, bedeutet, einen Prozess der Verwandlung zu durchlaufen. Eine Metamorphose. Metanoia, das ist das griechische Wort für Umkehr, für Buße. Metanoia, Metamorphose. Wo kein Wille zur Wandlung mehr ist, ist der Glaube tot und an sein Ende gekommen. Wer von Gottes Erbarmen begeistert ist und verwandelt wird, der wird aus dem Innern heraus bewegt, das tun, was der Apostel hier fordert. Sie oder er fragt nach Gottes Willen, nach dem, was gut ist, was Gott gefällt und welche Ziele Gott mit uns hat. Und trotzdem gelten Kirchen heute oft als langweilig, belanglos, nicht erneuerbar. Da werden Traditionen festgeschrieben, die keiner versteht und die von Gralshütern bewacht werden. Und sind es nicht manchmal gerade die Kirchen, die den Glauben verhindern, Anstalten, die Glauben predigen und verwalten und gar nicht merken, dass sie die Begegnung mit Christus und seinem aufrüttelnden Evangelium eigentlich verhindern? Wenn wir uns durch Christus nicht verwandeln lassen, dann stehen wir dem Glauben im Weg. Wenn bei uns kein Wandel durch Metanoia, Umkehr stattfindet, dann ist der Gottesdienst überflüssig. Wenn wir keine Verwandlung erleben, dann verwalten wir nur noch Traditionen. Und dann gehen auch von unseren Gottesdiensten, von unserem Lebensstil, von unseren Überzeugungen keine Impulse zur Verwandlung und zur Besserung ins Land. Ecclesia semper reformanda. Die Kirche muss ständig reformiert werden, hat Martin Luther gefordert. Fangen wir damit bei uns an.
Nimm doch unsere Gemeinde, die Hutterer. Sie ist ja nun auch schon bald 500 Jahre alt. Wir hatten so einige Situationen, in denen wir in Traditionen festgefahren waren. Es gab Zeiten, da mussten selbst wir als geistliche Gemeinschaft die Bibel und die gemeinsame Auslegung wieder neu entdecken. Zu sehr waren wir daran gewöhnt, dass sie uns ausgelegt wurde. Doch dann fingen unsere jungen Leute wieder selber an, in der Bibel zu forschen. Auf einmal wollte jeder selbst eine Bibel haben. Und mit viel Eifer lasen alle darin und dann begann das Gespräch darüber. So heilsam für unsere Gemeinschaft. Aber natürlich, da entsteht auch immer erst einmal eine gehörige Vielfalt. Und jeder und jede entdeckt etwas anderes und etwas anderes wird wichtig. Doch wir haben uns immer an den guten Spruch gehalten: Erfahret oder prüfet alles und das Gute behaltet.
Gemeinde ist für mich Gemeinde der Wandelbaren. Nicht nur der Wankelmütigen, sondern der Wandelbaren. Wenn wir nicht mehr offen sind für die Veränderungen Gottes, dann leben wir gegen unsere Berufung. Dann ist der Gottesdienst irgendwann nur noch das Wort zum Sonntag, das unsere freie Zeit stört. Ich habe viele Umbrüche und Neuanfänge in meinem Leben erlebt. Ich habe die großen Erfolge der Bürgerrechtsbewegung erlebt und mitgestaltet. Ich habe immer wieder mich gegen Hierarchien und Eitelkeiten der führenden Personen und Organisationen gewehrt. Und dann wieder etwas Neues angefangen, weil das Ziel Verwandlung heißt. Das muss sich und da kann sich etwas verwandeln, sagt Paulus. In euren Gedanken muss die Verwandlung anfangen, heißt es in Römer 12. Wer nach Gottes Willen fragt, bei dem kann sich etwas verändern. Wir wollen und können keine besseren Menschen werden, aber wir können und wollen uns von Gottes Erbarmen verwandeln lassen. Das ist viel mehr und zugleich viel leichter, als ein besserer Mensch zu werden. Nicht wir verwandeln uns, sondern Gottes Erbarmen macht das. Die Gemeinde ist die Gemeinschaft derer, die sich erbarmen, weil sie selbst Erbarmung erlebt haben. Sie ist die Gemeinschaft nicht der Wankelmütigen, sondern der Wandelbaren. Aufgrund des Erbarmens Gottes gibt es für jeden von uns und für jede Hoffnung. Denn aus Gottes Erbarmen kann man holen und nehmen, ohne dass dieses Erbarmen je sich erschöpfte. Amen.
Amen. Amen.